Wir hatten letzten Sonntag den Predigttext aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, die sogenannte oder die Fußwaschung. Und heute haben wir den Text, den Folgetext, Johannes 13, 21 bis 30. Das Ganze spielt sich ja am Abend vor der Kreuzigung ab. Und Jesus war ja mit seinen Jüngern zum Essen zusammen. Und da waren Gespräche, da waren Handlungen und heute sehen wir einen weiteren Abschnitt. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger einander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischkariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber keiner am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel, also den Geldbeutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Als ich den Text gelesen hatte, dachte ich: Ui, da steckt nicht sonderlich viel Fröhliches drin. Und das ist auch so. Eine schwere Stunde, Jesus hier zum Schluss mit seinen Jüngern vor seinem Sterben. Da fallen Entscheidungen, da gehen Türen auf, da gehen Türen zu. Und mir fielen drei Stichworte ein, als ich diesen Text las. Das erste Stichwort war betrübt, traurig. Das zweite Stichwort war erschüttert. Und das dritte gruselig. Also ihr merkt schon an diesen drei Worten, it's not easy, die Botschaft, die Predigt, betrübt, traurig, erschüttert und gruselig. Von Jesus würde ich das hier vor allem sagen. Er war betrübt, er war traurig. Es heißt hier, als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt, so übersetzt Martin Luther, im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Also man kann übersetzen mit betrübt, man könnte übersetzen mit traurig, manche übersetzen auch vielleicht noch näher am Griechischen mit entsetzt. Also Jesus war betrübt, er war traurig, er war entsetzt, weil einer aus seinem Kreis, einer von den 12, mit denen er 3 Jahre zusammen war, ihn verraten würde oder wie es eigentlich heißt, ihn den Feinden ausliefern würde. Irgendwie hat Jesus das doch immer auch schon ein Stück geahnt und gewusst. Aber jetzt kam das immer näher und es wurde Realität. Und dann erfasste es ihn doch, eine große Traurigkeit, ein großes Entsetzen. Das heißt hier, er war betrübt im Geist. In Kapitel 12, wo auch etwas Erschütterndes war, da heißt es in Vers 27, und Jesus sagt: Jetzt ist meine Seele betrübt. Psyche. Und hier heißt es, er war betrübt im Geist, Pneuma. Und da ist sicher noch ein kleiner Unterschied. Dieses Betrübtsein in der Seele ist etwas, was man erfährt, wenn einem vielleicht Schmerzen zugefügt werden, und es macht uns entsetzt und es macht uns traurig. Oder wenn irgendwas nicht so richtig klappt, was man sich vorgenommen hat, vielleicht die Blume nicht wächst und eingeht oder wie auch immer, dann ist unsere Seele betrübt. Oder ein Mensch enttäuscht uns mal so ein bisschen, weil er 20 Minuten zu spät kommt. Dieses betrübt im Geist, Pneuma, spricht mehr die geistliche, die religiöse Ebene an. Man kann das vielleicht nicht ganz ausdeuten, aber es ist ein Hinweis, dass es noch ein Stück tiefer ging bei Jesus, diese Traurigkeit. Dass irgendwo da sein tiefstes Gottesverhältnis auch von berührt wird. Und die Gemeinschaft untereinander, die auch eine geistliche Gemeinschaft war mit den Jüngern, einfach dadurch ganz stark verletzt wurde. Also es ist maximal ausgedrückt, hier diese Not bei Jesus, als ihm bewusst wurde, ganz neu groß bewusst wurde, einer von seinen Zwölfen wird ihn den Feinden ausliefern. Ich habe mich gefragt, warum muss einer von den Jüngern das machen? Ich meine, wenn Gott da Regie führt über das, was Jesus zu tun hat und dass er für uns stirbt und diesen Leidensweg geht, warum hat Gott das auch so hineingeordnet? Er ist ja auch souverän. Warum hat er das so hineingeordnet, dass aus dem Kreis der Gemeinschaft der Jünger jemand Jesus verrät? Ein Insider hätte doch nicht nötig sein müssen. Also ich denke, die Feinde draußen herum hätten ihn auch irgendwie erwischen können, hätten von außen spitzeln können, wo ist er heute Abend, dann schlagen wir zu. Wäre doch kein Problem. Vielleicht gibt es da keine ganze Antwort drauf, aber Jesus durchlebt hier etwas, was viele Menschen durchlebt haben. Und das heißt mal, in allem ist er uns gleich geworden. Und hier durchlebt er einen Schmerz, der eben ganz tief geht, wenn ein Freund einen verrät. Wenn ein Freund einen in Stich lässt oder irgendwo lächerlich macht oder verlästert, wo man Geheimnisse ausgetauscht hat, wo man innig zusammen war und jetzt wird es draußen durch den Dreck gezogen. Das geht so tief, diese Verletzung, dieser Schmerz. Und den hat Jesus auch erlebt. Den hat er auch durchlitten. Und vielleicht bist du in so einer Situation. Ein Freund verlässt dich und wird zum Feind. Oder du denkst zurück, wo du das erlebt hast. Und vieles dadurch kann im Herzen zerbrechen, vor allem das Vertrauen zu Menschen. Denken wir zurück an die Zeit in der DDR. Und Theo Lehmann berichtet ja recht stark davon, auch in seinem Buch, in seiner Biografie oder Autobiografie, die er geschrieben hat. Dass sogar ein Freund, der bei ihm Tag ein, Tag aus ins Haus ging, ein guter Bekannter, sich am Ende herausgestellt hat, dass er ihn bespitzelt hat. Dass er in Wirklichkeit kein Freund war, sondern ein Feind. Das tut weh. Und das haben Christen in China erlebt, wenn es um Hausgemeinden, Untergrundgemeinden geht, dass sich Leute eingeschlichen haben und sie haben vorgegeben, Christen zu sein, aber nur um letztendlich zu verraten. Das erleben Christen und Hausgemeinden im Iran. Und das lässt vorsichtig sein. Und da sind Schmerzen, die ganz tief gehen. Jesus drückt das mal so aus, indem er Psalm 41 zitiert. Da sagt er, mein Freund, der mit mir am Tisch sitzt oder mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Der mit mir mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Das ist dieser eine wirklich große Punkt der Traurigkeit, des besonderen Schmerzes, weil da ganz viel Liebe und Gemeinschaft mit drin steckt, wenn jemand dann verrät und durch den Dreck zieht. Johannes sagt mal in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19 oder 29, glaube ich, da sagt er, wenn er von den Antichristen, Plural, spricht, von denen, die ein bisschen dabei waren und sich ganz abgewandt haben, da sagt er, sie sind von uns ausgegangen, aber sie sind nicht von uns. Was so viel heißt, sie sind im christlichen Rahmen, sind in der Gemeinde ein Stück groß geworden, sind ein Stück dabei gewesen. Sie haben alles gehört, alles gesehen, mal ein Stück Glauben und Leben geteilt und haben sich dann komplett abgewandt und eigentlich im Grunde genommen gezeigt, dass sie nur äußerlich mitgemacht haben, aber ihr Herz war ferne von Jesus. Und es war keine Herzens- und keine tiefe Glaubensgemeinschaft da. Wenn jemand alles verlässt, dann ist das nicht romantisch. Oh, jemand will vom Glauben nichts mehr wissen. Naja, der kommt zurück. Vielleicht, ein ganz geringer Prozentsatz, Gott sei Dank. Aber wenn jemand alles hinter sich zurückwirft und nach draußen geht und vielleicht über Gemeinde lästert und über dem, dass sie sich an Gottes Wort halten und was man da so alles macht in der Gemeinde und sich vielleicht damit noch krönen möchte, dann ist es nicht mehr romantisch, sondern geht es um die Ewigkeit, um ein letztendliches Schicksal. Das wusste Jesus und er war zutiefst traurig, bestürzt. Das zweite Stichwort, von dem ich ja sprach, lautet erschüttert, Erschütterung. Und damit meine ich die Jünger, vor allem die 12 Jünger oder die 11, wenn man mal Judas jetzt nicht mitzählen möchte. Da sagt Jesus ja, da sahen sich die Jünger untereinander, also als er sagte, einer wird mich verraten, ne? Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Oder im anderen Evangelium steht dann noch, und jeder fragte Jesus, Herr, bin ich's, der dich verrät, der dich ausliefert? Und ich nenne das deswegen hier Erschütterung, weil ich glaube, einmal ist das Selbstvertrauen der Jünger durch diese Aussage Jesu, einer von euch wird mich verraten, erschüttert. Sodass sie fragen, Herr, bin ich es, der dich verrät, der dich verlässt, der nicht Glauben hält, der abbiegt, der vielleicht nur lauwarm dabei war, ein Mitläufer, aber nie von ganzem Herzen, nur so oberflächlich, mitgesungen, mitgebetet, mitgehört, aber das ging nie wirklich, das war ich nicht. Es waren vielleicht meine Eltern oder meine Kumpels, meine Brüder und Schwestern. Also das Selbstvertrauen wurde ganz stark erschüttert, sodass jeder dachte, oh, wäre für mich auch vielleicht möglich. Und wie ist es, wenn wir in unser eigenes Herz schauen? Wer kann dann noch sagen, ich werde immer treu bleiben? Und wenn ich für Jesus leiden muss, da werde ich durchgehen? Und ich werde Jesus bekennen in dieser ganzen Welt. Und wenn alle Jesus verlassen, wie Petrus sagte, ich nicht. Ich werde Glauben halten bis zum Schluss. Wer kann das sagen, wenn er ein wenig in sein Herz schaut? Wenn er ein bisschen überlegt, was alles schon im Leben war und wie schwach wir im Glauben sind und dass wir eigentlich rückblickend nur sagen können, Herr, wenn du mich nicht getragen hättest, wenn du mich nicht gehalten hättest, wenn deine Gnade mich nicht immer wieder aufgehoben hätte, gereinigt hätte und ich nicht immer wieder neu deinen Segen hätte in Anspruch nehmen können, wo wäre ich jetzt heute gelandet? Sicherlich nicht mehr hier bei dir. Und ich denke, es ist sicher auch gut, wenn ab und zu unser Selbstbewusstsein an dieser Stelle, unsere eigene Sicherheit erschüttert wird, aber nur mit diesem einen Grund, damit wir uns nicht auf uns gründen, auf unser Bibellesen, auf unser Beten, auf unser Glauben, auf unser Spenden, sondern damit wir uns alleine auf Jesus Christus gründen, der das wahre Fundament ist und der sogar sagt, als es da um Petrus ging, ich werde nicht weggehen, wenn alle weggehen, der sogar sagt, du, Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie den Weizen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch David hatte so ein bisschen Angst um sein eigenes Herz. Durch diesen Ehebruch mit Bathseba wusste er, wozu er imstande war. Und er betet dann im Psalm 139 am Ende, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Da muss man Mut haben, das zu beten. Herr, erforsche mich. Zeig mir, wer ich bin und wo ich stehe. Und dann lass mich die Weichen richtig stellen und führe mich auf deinem guten Weg. Einem Weg, der Bestand hat und von dir kommt. Erschüttert, also hier bei den Jüngern, wird die Selbstsicherheit erschüttert. Aber nicht nur in Bezug eben auf sich, sondern erschüttert wird auch ihre Menschenkenntnis. Stellt euch mal vor, die waren 3 Jahre miteinander zusammen. Sie haben Leben geteilt. Und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und die gucken sich alle an und wissen nicht wer. Hat man sich nicht so gut kennenlernen können, dass man gemerkt hätte, also da war schon immer. Na, ob das echt ist? 3 Jahre intensives gemeinsames Leben. Sie hatten so wenig Menschenkenntnis, um das sagen zu können, der ist es. Und wir merken aber nicht nur, dass sie wenig Menschenkenntnis hatten, sondern wir merken auch, wie sehr sich Judas tarnen konnte. Das ist erschreckend, dass jemand dabei ist, obwohl er in seinem Herzen keinen Glauben hat, vielleicht Hass und Abneigung hat gegen Jesus, aber so fromm mitmachen kann, dass man es nicht merkt. Das ist erschütternd. Und wie schnell kann es sein, dass jemand eben äußerlich alles mitmacht, aber in seinem Herzen weit weg ist und wir merken es nicht. Aber vielleicht müssen wir es auch nicht merken. Entscheidend ist doch das, was Gott sieht, und er sieht die Herzen an. Entscheidend ist doch, dass Gott uns durch und durch kennt. Und entscheidend ist, dass Jesus den Judas getragen hat in der Gemeinschaft, obwohl er alles gewusst hat. Das ist entscheidend. Und deswegen müssen wir nicht das letzte Urteil sprechen. Jesus sagt an einer Stelle mal, lasst den Weizen mit dem Unkraut gemeinsam wachsen. Es ist bis zur Ernte. Es ist nicht eure Aufgabe, auszurupfen vor der Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, wird er seine Engel senden, so heißt es. Und sie werden den Weizen ernten und das Unkraut verbrennen. Es ist Gottes Aufgabe. Aber trotzdem, wenn wir von diesem Stichwort mal festhalten wollen, dieses zweite Stichwort, erschüttert, es wurde das Selbstvertrauen der Jünger erschüttert, aber mit dem Ziel, sich auf Jesus Christus zu gründen. Und es wurde auch ihre Menschenkenntnis erschüttert. Sie wussten nicht, wer es war. Aber das ist nicht schlimm. Jesus weiß es und er spricht das letzte Wort. Und nun kommen wir zu dem letzten, zu dem dritten Stichwort. Das heißt, ich habe mal genannt, gruselig. Dieses Wort selber sagt ja schon alles aus. Wenn man gruselig sagt, dann gruselt es einem. Und das ist der Rest unseres Textes, wo wir einfach nochmal sehen, wie nahe sie bei Jesus sind. Auf der einen Seite Johannes, der Lieblingsjünger von Jesu. Daneben Petrus und so nehmen manche an. Auf der anderen Seite Judas, weil sie allesamt in die gleiche Schüssel eintauchten, wenn sie ein Brotbissen essen wollten. Also Judas war so nahe bei Jesus dran am Tisch. So die Freundesseite. Das war nicht zufällig. Es gab so diese Sitzordnungen. Und auf der anderen Seite war Johannes und da war Petrus. Und Petrus sagt zum Johannes, du frag mal den Meister, wer es ist. Und jetzt hätte Jesus ja sagen können, Leute, habt ihr das nicht gemerkt? Seid ihr denn blind und taub? 3 Jahre zusammen? Judas natürlich. Judas, du bist es doch, ne? Aber was wäre dann passiert? Alles wäre auseinandergebrochen. Alle wären über Judas hergefallen. Jesus geht das viel geschickter an. Mit einer Art Zeichenhandlung und mit einer Aussage, die wohl nur Johannes mitbekommen hat, weil er so nahe bei Jesus war. Weil er am sichersten Platz war, in der Nähe von Jesus. Und wo Liebe ist und Nähe ist, lernt man auch zu verstehen. Paulus schreibt mal, das hat er denen offenbart, die ihn lieben. Und so ist es wohl nur Johannes, der das hier mitbekommen hat und natürlich Judas, dem, den ich den Bissen gebe, der ist's, heißt es. Und Jesus antwortete, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe, Vers 26. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischkariot. Judas hatte gehört, wem ich den Bissen gebe, der wird mich den Feinden ausliefern und mich verraten. Was macht Judas jetzt? Rennt er schnell davon? Verweigert er den Bissen? Tritt er im letzten Moment seines Gefälles auf die Bremse? Und hier ist so ein besonderes Wort im Griechischen, was so viel den Augenblick ganz stark, tutte den Augenblick ganz stark als einen Entscheidungsaugenblick unterstreicht. Da heißt es, und als er den Bissen nahm, fuhr Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Also diese Stelle, Judas überlegt und greift zu, er nimmt den Bissen ganz bewusst, im Augenblick der Entscheidung. Und da geht die Tür des Himmels zu und die Tür der Hölle öffnet sich. Da hört sogar die Liebe Jesu bei ihm auf. kann es tatsächlich geben. Jesus gibt ihn frei, nachdem er ihn 3 Jahre getragen hat, 3 Jahre um ihn geworben hat. Er hatte ihm sogar den Geldbeutel anvertraut, damit er an seinem Schwachpunkt wachsen könnte, sein böses Herz erkennt und Gnade empfängt. Gibt es doch diesen Moment, wo Jesus loslässt, wo er Judas seinen Lauf gehen lässt. Und da, wo Jesus Judas loslässt und dieser sich bewusst dafür entscheidet, da fährt der Satan in ihn. Das kommt nicht von heute auf morgen, dass der Böse, dass der Feind, dass der Teufel Besitz ergreift von Judas oder von irgendeinem Menschen. Das ist oft ein Prozess. Und hier sind wir am Ende des Prozesses, wo nichts mehr geht, wo der Zenit überschritten wurde. Ja, die Gnade kann auch einen Punkt finden. Das gibt es. Wo der Mensch nicht mehr die Möglichkeit hat, den guten Weg zu gehen, weil er sich schon längst dem bösen Weg verschrieben hat. Das ist ein Prozess. In Vers 2, Kapitel 13 heißt es, und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Das ist noch gemildert. Der Teufel gibt ihm einen Gedanken, einen Plan ins Herz, Jesus zu verraten. Und er ging ja dann auch zu den hohen Priestern und so weiter und bekam auch Geld. Aber da hätte man auch auf die Bremse treten können. Hier in unserem Text, nachdem Jesus ihm auch schon die Füße gewaschen hatte. Vielleicht hat er sogar auch schon das Abendmahl genommen. Man streitet ja drum, ob er dabei war oder nicht. Wo er nochmal alle Liebe empfangen hat und dann trotzdem den Bissen nimmt und den Weg in die Dunkelheit geht, da heißt es dann gesteigert, der Satan fuhr in ihn. Wir können diese Welt nicht verstehen, ohne dass wir daran glauben, dass es den Teufel gibt, dass es den Satan gibt. Wir können diese Welt nicht verstehen, ohne dass wir daran glauben, dass auch Menschen sich von ihm in Besitz nehmen lassen. Für böse Pläne, für böse Dinge. Dinge, die in Nacht und Finsternis enden. Petrus schreibt mal, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann, aber dem widersteht im Glauben. Oder Jakobus schreibt an einer Stelle, Moment, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Also widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir ihm nicht widerstehen, darauf eingehen, weil wir meinen, wir könnten mit dem Bösen spielen, werden wir aufwachen und merken, dass das Böse mit uns spielt und wir da nicht mehr von wegkommen. Und wir viel Gnade Gottes brauchen und manchmal anderen Beistand, um wieder loszukommen. Nein, sondern widersteht dem Teufel, dann flieht er, weil er das Signal bekommt, ich will nicht. Ich lasse mich nicht auf dich ein. Du kriegst nicht meinen Finger, nachher hast du die ganze Hand. Er bekommt dieses Signal, dann flieht er, weil er dann keine Punkte landen kann. Und andererseits, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also weg vom Bösen, das uns anficht, das uns versucht, das uns von Jesus wegbringen will. Wer kennt das nicht? Weg vom Bösen, den Rücken zukehren. Nein, ich gehe nicht drauf ein. Und hin zu Gott, zu Jesus Christus. Er kommt mir entgegen und wartet mit offenen Armen. Mein Kind, komm, entrinne dem, was dich verschlingen will. Und das hat Judas nicht getan. Man könnte mal sagen, war er nicht bestimmt? War er nicht dazu auserwählt? Es musste doch jemand tun. Wir werden das nicht zusammenkriegen, dass zum einen Gott einen Plan hat, dass Gott souverän ist, ja, dass tatsächlich irgendjemand Jesus verraten musste und trotzdem auf der anderen Seite derjenige, eben Judas, auch ganz die Freiheit hatte, einen anderen Weg zu wählen, ganz die Verantwortung trägt, aber den Weg ins Böse Schritt für Schritt und das in der Nähe von Jesus gegangen ist. Und dann heißt es, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Dann schreibt Johannes, und es war Nacht. Ja, es gibt einen Weg, der führt in die Nacht in die ewige Nacht. Das ist der Weg ohne Jesus Christus. Das ist der Weg ohne Umkehr und ohne Vergebung. Es ist der Weg einer ewigen Verlorenheit fern von Gott. Aber es gibt Gott sei Dank auch einen Weg in den hellen Tag, in die herrliche Zukunft mit Jesus, mit Blick auf Himmel, mit Blick auf Jesus. Und das ist der Weg, für den die Bibel wirbt und das Evangelium uns einlädt und wo Jesus sagt, kommt doch her zu mir. Dafür bin ich gestorben. Du bist eingeladen. Unser Text ist kein sehr erbaulicher Text. Das muss auch nicht jeder Text sein. Das erste Stichwort, diese Traurigkeit von Jesus, weil ein Insider ihn verrät, das tut weh. Und da kann Jesus auch dich verstehen, wenn du das erlebt hast. Das zweite Stichwort, Erschütterung. Die Jünger waren in ihrem Selbstvertrauen erschüttert. Herr, bin ich's. Das tut uns auch mal gut, damit wir uns alleine auf Christus gründen. Da sind wir sicher und nicht auf uns selbst, auch nicht auf unsere Frömmigkeit. Und Erschütterung auch in Bezug auf Menschenkenntnis, wo wir manchmal sagen, der hat so komische Augen, der ist nicht echt. Ach, wie schnell vertun wir uns. Wir können Menschen nicht im Letzten beurteilen. Das macht Gott sei Dank Jesus. Und am Ende der Zeit wird er sortieren, nicht wir. Und das dritte Stichwort, ja, gruselig. Es ist gruselig, wenn ein Mensch sich in die Hände des Teufels und des Bösen begibt und nicht mehr herauskommt und wo die Nacht, die ewige Nacht vor ihm steht. Davor möge Gott uns bewahren. Denn heute ist noch Zeit der Gnade, seiner Liebe und auch Zeit der Umkehr in die Arme des himmlischen Vaters. Amen.